kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im großen Bild, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins, willkommen zu Folge 136. Es ist eine ganz besondere Folge, es ist eine Partnerfolge und unser Partner ist niemand Geringeres als Carmignac. Sie kennen das Haus aus ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen als Investoren, Sie kennen viele Produkte aus dem Haus und heute lernen wir es nochmal neu kennen aus einer Perspektive des Anleihenmanagements. Wir sprechen heute mit einem Bondmanager aus dem Haus Carmignac, mit Florian Virros. Er managt dort verschiedene Anleihenfonds, hat uns aber einen Portfoliobaustein mitgebracht, der richtig spannend ist und richtig gut in die Zeit passt. Wir sprechen über einen Laufzeitfonds, den Carmignac Kredit 2029. Und warum der so gut in die Zeit passt und was Carmignac eigentlich genau macht im Maschinenraum, im Anleihenmanagement mit seiner Fundamentalanalyse, das besprechen wir gleich ganz genau. Man kann viel lernen. Jetzt lernen Sie zu Beginn in meinem Gespräch mit Florian Virros das Haus Carmignac aber noch mal genauer kennen. Und wenn Sie genauere Informationen zu den Produkten und zu Carmignac selber suchen, gehen Sie auf carmignac.de. Da finden Sie alles und viele Impulse für Ihr eigenes Portfolio. Viel Spaß bei dieser ganz besonderen Folge und vielen Dank für diese Partnerschaft. Und natürlich gilt, investieren birgt Risiken. Ich freue mich, heute Florian Virros von Carmignac ganz herzlich zum ersten Mal im großen Bild begrüßen zu dürfen. Bienvenue und bonjour nach Paris.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass wir sprechen. Herr Virros, wir haben ein ganz spannendes Thema, denn wir unterhalten uns in einer Zeit, in der Aktienmärkte auf Rekordständen stehen, angetrieben durch verschiedene Faktoren, die werden wir sicherlich auch noch beleuchten, in der man den Eindruck hat, als konservativer Anleger, dass man im Anleihenbereich schon sehr viel verpasst hat, weil ja auch da die Zinswende schon, sofern sie denn überhaupt stattfindet, gespielt worden ist. Und auf der Festgeldseite, wenn man noch konservativer denkt, ja auch schon sehr viel passiert ist und man im Prinzip schon mit niedrigen Zinsen vertraut ist. Wir lernen heute einen Portfoliobaustein kennen, der da helfen kann. Aber Herr Virros, ich würde mich freuen, wenn wir zuerst mal ein paar Worte über Carmignac verlieren. Ein großer französischer Asset Manager. Wir kennen den Namen, wir kennen viele andere Produkte, aber vielleicht werfen wir noch mal einen Blick auf die Größe, auf die Ausrichtung des Hauses und auf die Spezialitäten, die wir bei Ihnen finden.
Aber gerne. Carmignac ist ein französisches Familienunternehmen mit über 30 Milliarden verwaltetes Vermögen. Unsere Firma wurde 1989 gegründet und ist seitdem immer unabhängig geblieben. Bei Carmignac investieren wir einen Großteil unseres Eigenkapitals in unseren eigenen Fonds. Das heißt, wir gewinnen nur, wenn unsere Kunden auch gewinnen. Wir legen großen Wert auf die Abstimmung der Interessen zwischen unser Kapital und unsere Kunden.
Und gibt es in der Ausrichtung, also in den Assetklassen, die Carmignac managt, bestimmte Schwerpunkte?
Ja, also Carmignac verwaltet ungefähr 60% des Vermögens in Rentenfonds. Bei der Gründung der Firma lag der Schwerpunkt eher in Aktien. Carmignac ist weiterhin in Aktien sehr aktiv geblieben. Aber ich würde sagen, seit Mitte der 2000er hat sich Carmignac in den Rentenfonds auch stark diversifiziert.
Mhm. Es ist wirklich sehr spannend, sich mal die Palette anzuschauen, die Carmignac im Angebot hat. Da sind viele Themen dabei, da gibt es für viele Investoren Inspiration und Ideen. Wir sprechen heute über einen Baustein, der im konservativen Teil des Vermögens funktioniert und funktionieren soll. Man hat ja als Anleger an den Märkten verschiedene Situationen jetzt gesehen und gehandhabt. Im Aktienbereich läuft alles prima. Aber wenn man als konservativerer Anleger aktuell sich mit den Rentenmärkten beschäftigt, dann sieht man ja, ich habe es schon gesagt, dass die Zinswende ein bisschen gespielt worden ist, dass vielleicht auch nicht mehr viel dazukommt. Herr Verroos, da bin ich gleich auf Ihre Meinung gespannt. Und bei den Festgeldern ist im Prinzip die Idee mit langfristigen Festgeldern hohe Zinsen zu erwirtschaften, auch schon gespielt, denn die Zinsen in Europa sinken schnell, in den USA etwas langsamer. Aber im Prinzip ist es sehr schwer, mit konservativen Geldern auskömmliche Renditen zu erzielen, denn wir haben ja immer noch eine relativ spürbare Inflation, die daneben läuft. Das heißt, wenn ich den Kaufkrafterhalt mit meinen konservativen Geldern sicherstellen möchte, dann brauche ich eine schlaue Idee. Herr Verroos, wie ist denn Ihre Sicht momentan auf die Zinslandschaft in Europa?
Ja, also natürlich sind die Zinsen gesunken. Wenn man die heutigen Zinssätze zu 2022 und 2023 vergleicht. Jedoch, wenn man die Zinsen über einen längeren Zeitraum vergleicht, wenn man sich die Zinsniveaus der letzten 10 Jahre anschaut, liegen wir immer noch auf einem hohen Niveau. Wenn man sich die Zinssätze zum Beispiel im europäischen Investment-Grade-Kreditsegment anschaut, die liegen heute bei ca. 3%. Diese Rendite lagen vor 3 Jahren, 2021, bei 0,4%. Mhm. Das heißt, wir haben immer noch anständige Rendite in den Märkten. Natürlich sind die Rendite auch gesunken, nicht so hoch, wie sie es vor einem Jahr mal waren. Dennoch kann man immer noch von attraktiven Renditen profitieren.
Und die Notwendigkeit, Zinsen weiter zu senken, hört man ja oft sozusagen als Forderung an die Europäische Notenbank, weil die europäische Wirtschaft nicht sehr stark ist. Und wir wissen nicht, ob sie wirklich dann auch im nächsten Jahr in 2025 steigt. Das wäre meine nächste Frage, Herr Verroos. Wie ist denn Ihr Blick auf die europäische Wirtschaft? Also die Konsenserwartung ist, ja, wir kommen da schon ein bisschen so über die 1% hinaus. Die Inflationserwartungen, die steigen gerade in den letzten Wochen wieder relativ stark. Wir waren ja mal bei den Inflationserwartungen so bei 1,6% für in 12 Monaten. Jetzt sind wir da wieder ganz ordentlich über die 2% geschossen. Und es wird ja dann noch anspruchsvoller, den Kaufkrafterhalt mit konservativen Geldern sicherzustellen.
Ja, also ich würde ganz bescheiden beantworten. Im Kreditteam haben wir keine Sicht auf zukünftige Inflation. Das ist eine sehr schwierige Frage. Dennoch versuchen wir, die Risiken im Portfolio gut zu verwalten. Das heißt, wir haben variabel verzinste Anleihen im Portfolio, so dass, falls die Inflation oder Inflationsängste zurückkehren und Zinsen steigen, dass wir auch davon zum Teil auch profitieren können. Das heißt, wir müssen ein Gleichgewicht finden im Portfolio, aber unsere Auswahl von Einzeltiteln beruht wirklich auf einer fundamentalen Kreditanalyse. Das heißt, für uns ist Inflation natürlich sehr, sehr wichtig. Inflation hat einen starken Einfluss oder kann einen sehr starken Einfluss auf die Profitabilität von Unternehmen haben, auf die Geschäftsmodelle, Wachstum natürlich auch. Das sind alle Elemente, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Aber jetzt versuchen, die Inflation über einen 12-monatigen Zeitraum zu schätzen, ist unheimlich kompliziert. Und da wollen wir auch keine direktionalen Wetten eingehen.
Ich glaube, dass die klassischen Investoren für konservative Bausteine, insbesondere für Anleihenportfolios, wahrscheinlich selbst auch eine Inflationsmeinung haben und mitbringen. Egal, ob es Stiftungen sind, egal, ob es auch Unternehmer sind, die ja die Inflation in ihrem eigenen Unternehmen auch spüren. Aber wenn wir mal die verschiedenen Optionen nebeneinander legen, die man im konservativen Bereich hat, da kann man feststellen, auf Festgelder. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Zahlen, die ich hier sehe. Kriegen wir im Euro, ohne dass die Bank sich schon irgendwelche Zinsmargen rausgeschnitten hat, 2,6-2,7% auf 6 Monate. Gehen wir länger, sind wir immer näher an der 2%-Marke. Und wie gesagt, da will die Bank noch mitverdienen. Also da wird es sehr schwer, sich gegen den Kaufkraftverlust zu stemmen. Wenn wir auf europäische Unternehmensanleihen gehen, ich gehe mal so vom Bereich dreifach B aus, dann sind wir im Laufzeitenbereich von 5 Jahren bei 2,8-2,9%. Auch schwierig. Also dann bleibt noch die Staatsanleihe. Mir fällt als erstes ein, hoppla, die beiden wichtigsten Staaten in Europa haben momentan ein Regierungsproblem. In Deutschland ist die Koalition geplatzt, in Frankreich auch. Man kann sich überlegen, ob man das Management der Staatsschulden oder das Management von Unternehmensschulden für glaubhafter und verlässlicher hält. Aber das ist ja eine ganz komplizierte Lage. Also eigentlich kann man sich da ja im Prinzip nicht einfach so im Zins- und Anleihenmarkt gehen lassen. Ich glaube, man muss gute Entscheidungen treffen.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich Staatsanleihen anschaut zum Beispiel, dann hat man so gar keine Diversifizierung. Unsere Laufzeitfonds zum Beispiel sind geografisch hoch diversifiziert. Auch in den Vereinigten Staaten, überall in Europa investiert, teilweise auch in den Schwellenländern. Und das heißt, wir haben also die Risiken sehr breit gestreut. Wenn man zum Beispiel in einer deutschen oder französischen Staatsanleihe investiert, dann hat man wirklich ein Risiko zu einem Emittent, zwar ein überaus wichtiger und großer Emittent, aber trotzdem.
Das Risiko, das ich von vielen Investoren höre, in Bezug auf europäische Staatsanleihen, gerade auf die französischen, auf die deutschen Staatsanleihen, ist ja, dass es in Europa tendenziell auch eine Verteilung der Kreditrisiken der Länder geben wird. Wir dürfen es nicht mehr Eurobonds nennen, aber dass zumindest die Mithaftung Frankreichs und Deutschlands für andere Staaten bei europäischen Staatsanleihen etwas mehr wird, heißt ja auch, dass sozusagen die Kreditsicherheit dieser beiden Kernländer für ganz konservative Anleihenportfolios sich auch irgendwo verwässert. Ist das auch Ihre Einschätzung?
Also ich bin kein Staatsanleihen-Spezialist. Ich bin wirklich nur Kredit-Spezialist. Hm. Ich würde sagen, es könnte sein. Dennoch, wenn man also den Anleihenmarkt zu den Unternehmensanleihenmarkt vergleicht, hat man viel mehr Möglichkeiten, sich zu differenzieren in den Kreditmärkten. Wir haben ein unheimlich großes Investment-Universum. Also je nach Emittent, Geografie, Sektor, auf Instrumentenebene auch. Emittenten werden natürlich Anleihen mit sehr unterschiedlichen Fälligkeiten emittieren. Und das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, die Risiken zu feintunen, aber auch Alpha zu generieren. Das heißt, und für uns ist es auch sehr wichtig, dass wir diese Flexibilität haben, dass wir wirklich in bestimmte Segmente investieren können, bestimmte Emittente, wo wir also eine viel bessere Vergütung des Kreditrisikos sehen. Das zeigt sich auch in den eingebetteten Renditen, die wir in den Laufzeitfonds haben, die viel höher sind als zum Beispiel bei Staatsanleihen. Mhm. Um vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, brutto eingebettete Renditen in unseren Laufzeitfonds vor Kosten natürlich, liegen zwischen 4,5 und 5,5%.
Damit haben wir schon mal einen sehr, sehr großen Unterschied zu dem, was wir im Festgeldbereich und im Staatsanleihenbereich erzielen können. Und Sie sagten es schon, mit dem Konzept der Laufzeitfonds haben wir uns ja im Prinzip auch schon auf eine bestimmte Laufzeit festgelegt. Welche Laufzeiten bieten sich denn an, um solche Laufzeitportfolios zu investieren?
Ja, also wir haben die Laufzeitstrategie 2020 gestartet. Mhm. Und wir haben mit 5-jährigen Laufzeiten gestartet. Und wir haben seitdem 3 Laufzeitfonds mit Fälligkeiten 2025, 27 und 29. Und wir denken, dass 5 Jahren ein gutes Kompromiss darstellt. Wenn man also von einer Anlegerperspektive, also über Planbarkeit der Rendite nachdenkt und wie lange es überhaupt laufen sollte und was wir für Anlagemöglichkeiten haben als Portfolio-Manager mit einer fünfjährigen Laufzeit. Zu kurz wird uns also sehr einschränken in unseren Anlagenmöglichkeiten in bestimmten Segmente. Würden wir sehr wahrscheinlich also nur schwer investieren können. Aber 5 Jahren ist also, ich würde sagen, ein gutes Optimum aus unserer Sicht und was wir auch von unseren Investoren auch hören.
Dann ist das ja ein guter Anlass, sich mal dieses Portfolio über die Laufzeit von 5 Jahren genauer anzugucken. Das ist der Carmignac Kredit 2029. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie finden Informationen dazu auf der Homepage carmignac.de. Es ist wirklich ganz interessant, mal die Renditen zu vergleichen. Sie sagten gerade, dass in solchen Laufzeitfonds die Renditen zwischen 4,5 und 5,5% liegen. Wenn ich mich jetzt mal an die Hochzinsphase zurückerinnere und mir überlege, was eigentlich die Renditeerwartung an ein Aktienportfolio ist, da sind wir da auch gar nicht mehr so weit davon entfernt. Und wir haben bei der Überlegung, die Laufzeit im Prinzip schon festzulegen, ja eine große Frage aus dem Anleihenportfolio eliminiert, nämlich was ist denn eine richtige Laufzeit oder was ist das Laufzeitmanagement und wie kann ich mich auch mit dem Laufzeitmanagement in eine Fehlerquelle begeben? Das haben wir ja gesehen, als die Zinsen zwischendurch mal sehr, sehr stark gestiegen sind. Wenn wir mal das Laufzeitportfolio betrachten, was sind sozusagen die Stellhebel, die Sie da betätigen, ist die Duration, die Laufzeit etwas, was dann sozusagen sich immer konstant auf das Jahr 2029 zubewegt und Sie managen eher, Sie sagten ja, dass Alpha generiert wird, Sie managen eher die Kreditrisiken und die Opportunitäten, die Sie da finden?
Ja, genau. Laufzeitfonds gibt es in sehr unterschiedlichen Formen. Es gibt wirklich Laufzeitfonds, die kaum gemanagt werden. Sind wirklich komplett passiv. Unsere Laufzeitfonds werden aktiv gemanagt, bieten auch tägliche Liquidität, sodass Investoren auch täglich ein- und aussteigen können. Und also wir führen ein aktives Risikomanagement durch. Und das ist schon, würde ich sagen, zeigt auch ein bisschen Differenzierung zu dem, was man üblicherweise sieht. Unsere Laufzeitfonds werden auch von die drei Portfolio-Manager verwaltet. Also das heißt nicht von Ersatzspieler. Es ist wirklich ein Produkt, das genauso wichtig ist für uns wie alle anderen Fonds, die wir verwalten. Und das sind wirklich Fonds, wo wir die gleiche Anlagephilosophie umsetzen, die wir in anderen Kreditstrategien haben. Und das heißt, dadurch können wir attraktive eingebettete Rendite haben in den Laufzeitfonds, die wir verwalten. Und also ich würde nur ein kurzes Kommentar zu den also Durchschnittsrendite machen, die wir in den Märkten sehen. Also zum Beispiel Investment Grade Kredit, wir haben gerade eben drüber gesprochen, 3% im Durchschnitt für Investment Grade. Aber das zeigt nicht die Streuung der Risikoprofile, die wir im Markt sehen. Das heißt, wenn man wirklich ein aktiver Kreditinvestor ist, mit einem fundamentalen Ansatz, eine fundamentale Anlagephilosophie, kann man wirklich höhere Rendite erzielen als diese 3%. Man würde nicht auf einer passiven Basis investieren, sondern wirklich aktiv bestimmte Segmente, Situationen auswählen, die eine attraktive Risikobelohnung haben. Und von daher angebettete Rendite von, sagen wir mal, knapp 5,5% in dem Carmignac Kredit 29. Das ist schon eher vergleichbar mit Hochzinsanleihen, also Rendite, die man in den Hochzinsanleihenmarkt sieht. Dennoch ist unser Fonds, hat ein Durchschnittsrating von Investment Grade. Und das heißt, wie schaffen wir das? Wir versuchen wirklich die Risiken zu optimieren. Das heißt, fundamentale Risiken zu mindern und wirklich durch diese Auswahl von Kreditsegmente von bestimmten Emittenten versuchen wir Mehrwert zu schaffen.
Bevor wir wirklich mal tief ins Portfolio einsteigen, was ja wirklich sehr spannend ist, würde ich die typische Frage, die ich jetzt von den klassischen Investoren, die wir auch mal noch gleich festlegen müssen, stellen, die jetzt kommt. In welchen Währungen wird denn diese Rendite erwähnt? Wenn Sie türkische Lira und andere spannende Währungen beimischen, dann kann das ja durchaus möglich sein, dass man bei solchen laufenden Renditen rauskommt. Wie ist denn die Währungsverteilung?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und die werde ich auch direkt beantworten. Währungsrisiko ist hundertprozentig abgesichert im Portfolio. Mhm. Wir wollen kein Währungsrisiko im Portfolio haben. Es handelt sich um einen Kreditfonds. Und die Rendite sollten durch also Kreditperformance erzielt werden und nicht durch Währungswetten oder gar Durationswetten. Das heißt, und wir sind also überwiegend in Euro, US-Dollar und Sterling investiert. Aber wie gesagt, Währungsrisiko abgesichert.
Aber auch das ist ja eine spannende Beobachtung. Wir haben in diesem Jahr gesehen, dass es sich zum Beispiel, wenn man nur auf Kreditrisiken geht, gelohnt hat, in den USA investiert zu sein. Da war in Europa noch nicht so viel Musik. Aber wenn man das sozusagen wieder auf Euro zurückhatcht, dann hat man das Währungsrisiko ausgeklammert. Also am Ende des Tages sind wir nur im Euro investiert und haben die Kreditrisiken aus anderen Regionen in dem Maße, in dem sie es für richtig halten, importiert. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig zu sagen. Und damit sind wir im Prinzip bei der Frage, wer sich denn sozusagen als Investor lohnt oder wer sich als Investor eignet. Und ich kann mir da vorstellen, dass der klassische Anleiheninvestor, der sagt, ja, mein Anleihenportfolio hat ohnehin eine Laufzeit von 5%, wenn ich es mir selber baue, oder ich kann mein Geld im konservativen Bereich ohnehin mal für 5 Jahre weglegen, dann kommt das sicherlich in Frage und das gilt dann, glaube ich, für alle Größenklassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Stiftungen für diesen konservativen Teil ihres Vermögens sicherlich eine Laufzeit von 5 Jahren und vielleicht die unterjährigen Schwankungen, die damit verbunden sind, sehr gut verkraften können, ohne dann sozusagen in die meistens deutlich längeren ETFs zu gehen, die ja auch nicht aktiv gemanagt werden. Und was für Investoren kommen noch in Frage? Sicherlich auch Unternehmen, die ebenfalls für bestimmte Zeit Gelder parken müssen.
Ja, also ich denke, Laufzeitfonds sind gut geeignet, sowohl für Institutionelle als auch für Privatkunden. Dabei geht es wirklich um die Planbarkeit der Renditen. Und das heißt, also als Privatperson kann es bei der Finanzplanung helfen. Auch bei der jüngeren Generation, wenn man zum Beispiel Pläne hat, ein Haus zu kaufen, wenn man ein Studium für die Kinder finanzieren muss. Das Kapital wird vielleicht innerhalb von 3 bis 5 Jahren benötigt. Das heißt, Laufzeitfonds bieten eine Möglichkeit, dieses Kapital gut anzulegen und mit einem Risikoprofil, das sich mit der Zeit verringert. Das heißt, mit der Zeit verringern sich die Marktrisiken, verringert sich die Unsicherheit generell. Das heißt, wenn man diese Laufzeit stets im Auge hat, kann man wirklich durch Marktvolatilität hinausschauen und sich nur über fundamentale Risiken konzentrieren.
Vielleicht, um das schon mal an der Stelle zu besprechen, wenn man Risiko als Volatilität beschreibt, dann kann man ja die Volatilität von Laufzeitenfonds mit anderen Anleihenfonds vergleichen. Und was ich jetzt sozusagen aus meiner Perspektive sehe, ist, dass Anleihenportfolios in der Regel viel, viel volatiler sind, als man das eigentlich mal so gedacht hat, weil eben die außenliegenden Faktoren wie die Inflation, die Zinsbewegung, auch teilweise die sehr erratische Zinspolitik der Notenbanken auf die Portfolios wirken. Und sich dadurch natürlich Schwankungen ergeben. Wie kann man denn die Volatilität, nehmen wir mal den Kammerjahr-Kredit 2029, wie kann man denn die Volatilität dieses Fonds einordnen neben diesen anderen Anleihenalternativen?
Ja, also ich würde sagen, generell und vor allem im Investment-Grade-Bereich ist die Duration viel länger als bei einem Laufzeitprodukt. Das heißt, mechanisch, falls man eine Erweiterung der Kreditmargen erlebt oder Schwankungen der Zinsen, könnte es durchaus sein, dass man bei solchen Produkten eine viel höhere Volatilität beobachten kann. Bei Laufzeitfonds ist die Volatilität oder Volatilitätsrisiko, die Duration ist am längsten bei Auflage. Und nach einem Jahr ist die Volatilität schon mal deutlich niedriger. Und dann natürlich hat man in den Laufzeitfonds, und das, also ich glaube, das gilt auch für viele Kreditstrategien, man hat eingebettetes Carry im Portfolio. Und mit der Zeit wird dieses Carry dazu beitragen, die Volatilität oder die Marktschwankungen zu absorbieren. Die Frage ist, wie lange es dauern kann, aber bei einem Laufzeitfonds dauert es spätestens bis zu Ende der Laufzeit. Dann wird man wirklich nur schauen, wie hoch die Risikokosten, also die wirklich die Kreditereignisse, Verluste, was hat man falsch gemacht, Fehlentscheidungen, wo man falsche Emittente in falschen Emittenten investiert hat, aber Volatilität ist dann sekundär. Mhm.
Aber was ich jetzt beispielsweise bei Bloomberg sehe, ist ein Wert von 1,6% im letzten Jahr für den Kredit 2029. Und wenn ich mir überlege, wie andere Formen des Anleiheninvestments, also ja sogar Cash-Investments, wenn da Fremdwährungen mit dabei sind, daneben stehen, dann haben wir ja geradezu etwas total Langweiliges, über das wir hier sprechen, von der Risikoseite. Aber vielleicht gehen wir mal an der Stelle in Ihren Maschinenraum und gucken mal, wie sich dieser Laufzeitenfonds, gerade der für 2029, zusammensetzt. Also was sind sozusagen die Faktoren für Ihre Rendite? Was wir über die Regionen gehört haben, das haben wir noch im Hinterkopf. Wir sind also nicht nur im Euroraum, wir haben andere Regionen mit dazugenommen, die sind währungsseitig abgesichert, haben dadurch aber schon mal eine regionale Streuung. Wie sieht's denn mit Branchen und mit Anleihenkategorien aus? Der klassische Anleger kennt ja die Staatsanleihe, er kennt die Bankschuldverschreibung, er kennt die klassische Unternehmensanleihe. Wie sind wir da aufgestellt?
Ja, also ich würde schon mal mit unserer Anlagephilosophie starten. Und zwar so, wir sind wirklich Fundamentalinvestoren. Wir versuchen nicht auf Basis von Makro große auch also oder bestimmte Sektor-Exposure zu haben. Wir wollen wirklich in Einzeltiteln investieren auf Basis einer attraktiven Risikovergütung. Wirklich darum geht es bei unserem Anlageprozess. Alle Positionen im Portfolio werden einer strengen Bonitätsprüfung unterzogen. Das heißt, dass wir in bestimmten Marktumfelden Segmente finden, die vielleicht attraktiver sind, aber wirklich auf Basis der Einzeltitel. Wenn ich dazu ein paar Beispiele gebe, in der Finanzbranche zum Beispiel, haben wir beobachtet, dass die Finanzierungsbedürfnisse zum Beispiel für Banken hoch gewesen sind. Das heißt, hohes Volumen an Neuemissionen. Gleichzeitig verstärken sich kontinuierlich die Regulierung für Banken. Das heißt, die Bilanzen verstärken sich in der Eurozone. Das heißt, für uns höhere Kreditmargen, niedrigeres fundamentales Kreditrisiko. Das heißt, Segment, das generell attraktiv ist. Und jetzt würden wir natürlich also in Einzeltiteln investieren, wo wir wirklich mit dem Geschäftsmodell, mit dem Management-Team komfortabel sind. Anderes Thema zum Beispiel Energie. Hohe Energiepreise haben auch dazu geführt, dass die Beleihungsquote für viele Energiekonzerne eigentlich gesunken ist. Sehr positiv aus einer Kreditperspektive. Und dennoch sind die Kreditmargen und auch die Rendite stark angestiegen. Das heißt, höhere potenzielle Erträge für weniger Kreditrisiko. Das ist wirklich die Thematik. Und ich würde sagen, wenn wir uns jetzt heute die Portfoliozusammensetzung anschauen für Kamia Credit 29, haben wir viel Exposure zu Banken, wir haben Exposure zu im Energiesektor, aber auch Konsumgüter und strukturierte Unternehmensanleihen auch, also eine ähnliche Thematik, wo wir eine sehr gute Vergütung des Kreditrisikos sehen und auch sehr schwer zugänglich, sehr schwer replizierbar. Und dann geht es natürlich darum, die Risiken anständig zu diversifizieren. Und wir haben hunderte von verschiedenen Positionen im Portfolio. Falls wir mit unserer fundamentalen Analyse falsch liegen, dass die Konsequenzen also sehr gut absorbierbar sind.
Also das kann man mal in Zahlen fassen. Wenn ich es jetzt richtig sehe, dann sehe ich bei Bloomberg im Portfolio mehr als 270 Titel. Und damit weiß jeder Anleger, wie es um die Diversifikation steht. Und was es auch heißt, da müssen wir mal noch drüber sprechen, fundamentales Bondpicking zu betreiben. Was sind denn Ihre Kriterien, dass eine Anleihe den Weg in das Portfolio schafft?
Ja, also wirklich, wie gesagt, bei uns geht es erstens um die Schätzung der Wahrscheinlichkeiten von Ausfällen und der resultierende Verluste. Dann geht es auch darum, soweit es geht, Marktrisiken zu kontrollieren durch die eingebetteten Rendite in Einzeltiteln. Das heißt, wenn wir in eine Anleihe investieren, werden wir gründlich das Geschäftsmodell des Unternehmens überprüfen. Wir würden Gespräche mit dem Management-Team eines Unternehmens durchführen, so dass wir ein gutes Verständnis haben, wo die Risiken, die fundamentalen Risiken liegen innerhalb eines Sektors, Risiken, die durch eine höhere Inflation zum Beispiel verursacht werden könnten. Und nachdem wir mit dem fundamentalen Kreditrisiko zufrieden sind, werden wir dann entscheiden, ob die Risikovergütung stimmt oder nicht. Das heißt, es geht wirklich um diese zwei Elemente. Wie viel Risiko, wie viele Erträge können wir erwarten? Das geht darum, diese Differenz zwischen diesen zwei Elementen zu maximieren. Also durch die Primärmärkte haben wir sehr viele Möglichkeiten, diese Gespräche mit den Management-Teams durchzuführen. Wir führen hunderte von Gespräche jedes Jahr mit den Emittenten und in den Primärmärkten. Je nach Marktbedingungen werden wir oder werden wir nicht investieren. Aber wir, das heißt, wir haben viele Emittenten gründlich analysiert, so dass, falls Marktvolatilität eintritt, dass wir eine Art Einkaufsliste haben. Das heißt, wir können sehr schnell reagieren, handeln. Wir werden, die Analyse haben wir schon durchgeführt und wir wissen mit einer guten Sicherheit, was wir an welchem Preis kaufen wollen und was nicht.
Und Sie haben darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, sozusagen die strukturellen Kräfte auf Ihren Anleihenmarkt zu beobachten. Eine dieser Kraft nenne ich jetzt mal aus meiner Perspektive, das wäre die Entscheidung der Europäischen Notenbank, die jetzt nicht nächste Woche so stattfinden wird, aber die viele langfristig denkende Investoren schon sehen, dass man wieder Staatsanleihen kauft, um die Staatshaushalte zu unterstützen. Dann sind wir, wenn ich das jetzt richtig sehe, mit Ihrem Portfolio genau in dem Sweet Spot, der im Anleihenbereich ja eigentlich noch bleibt, um sehr interessante Renditen erzielen zu können, während ja die Renditen der Staatsanleihen Stück für Stück bewusst auch durch die Notenbankpolitik gesenkt werden sollen.
Ja, es könnte durchaus sein. Und was wichtig ist, ist, dass man einen flexiblen Ansatz hat. Das heißt, man sollte nicht gezwungen sein, in einem bestimmten Kreditsegment zu investieren, wenn die, also wenn die Risiken zu hoch sind, wenn die potenziellen Erträge zu niedrig sind, dass man wirklich in sehr unterschiedlichen Kreditsegmenten investieren kann und dass man auch Zugang hat zu eine breite Palette von Kreditsegmenten. Und das ist wirklich also durch eine passive Strategie nur sehr schwer replizierbar. Es gibt bestimmte Segmente, also wenige Investoren überhaupt die Möglichkeit, in diesen Segmenten zu investieren. Und zum anderen gibt es keine passive Instrumenten, die die Exposure zu diesen Instrumenten bieten. Und dann geht es natürlich darum, auch mit also Kreditinvestoren zu investieren, die auch fundamentalen Risiken kontrollieren können. Wir müssen auch damit rechnen, dass Ausfälle steigen werden. Mhm. Auf jeden Fall. So als Kreditinvestor bin ich immer pessimistisch. Vielleicht ist man auf der Aktienseite optimistischer, das weiß ich nicht. Aber wir haben also wirklich, also wir haben als Kreditinvestor hat man wenig Upside sozusagen. Mhm. Wir haben wirklich also an dem Zeitpunkt, wo man in eine Anleihe investiert, kennt man schon die höchste Rendite, die man erzielen kann. Und dass man dann eine Fehlentscheidung trifft oder falls ein Kreditereignis da ist, dann ist es wirklich nur Downside. Und von daher gehen wir sehr vorsichtig vor, rechnen auch mit steigenden Ausfällen. Dann heißt es auch, dass man aktiv durch ein aktives Portfolio-Management-Stil, dass man so bestimmte Emittenten komplett vermeiden kann, dass man auch, falls was schief geht, dass man auch in der Lage ist, also die Situation zu verwalten, dass man wirklich Kreditereignis heißt auch nicht hundertprozentiges Verlust. Es kann durchaus sein, dass man auch ein Kreditereignis hat und dass man überhaupt keinen Verlust erleidet, wenn man also bei einer Restrukturierung mitwirkt oder. Und das heißt, für die kommenden Jahren, also wir haben wirklich, also die letzten Jahren waren wir in einem Umfeld, wo die Ausfälle eher sehr niedrig gewesen sind. Und vielleicht haben Marktteilnehmer vergessen, dass Ausfälle zum Leben eines Kreditinvestors gehören. Und in der Zukunft muss man schon sehr diszipliniert bleiben, um auch Alpha zu generieren, muss man auch mit dieser Situation umgehen können. Aktives Management für Upside, aber auch für, um die Risiken zu mindern.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie nennen, dass ja tatsächlich die Credit Spreads, das heißt die Risikoprämie für höhere Unternehmensrisiken, sehr, sehr niedrig ist aktuell und in den letzten Monaten noch immer weiter gefallen ist und damit ja eigentlich gezeigt wird, liebe Freunde, das Ausfallrisiko sinkt und sinkt und alles ist stabil, aber die Realwirtschaft zeigt ja eigentlich was ganz anderes und dass man sich da vorbereiten muss und dass man da gut analysieren muss, was man ins Portfolio nimmt, ist, glaube ich, besonders wichtig. Was wäre denn sozusagen Ihre Reaktion in Ihrem Portfolio, wenn Sie sehen, dass diese Credit Spreads wieder steigen? Dann gibt es ja bestimmt einige Branchen, wo man Anpassungen vornehmen muss, wo man vielleicht auch so ein paar Risiken aussortiert.
Mhm. Ganz genau. Also wir sind sehr opportunistisch, sind auch sehr aktiv und verwalten unser Portfolio sehr auf eine sehr dynamische Weise. Und das heißt, falls Volatilität wiederkehrt, sind wir auch bereit, eine Vielfalt von Anlagemöglichkeiten uns anzuschauen, um auch womöglich im Portfolio gute Risiken aufzunehmen, die vielleicht durch eine Marktdislokation übertrieben günstig sind. Und das Sinn macht, die Märkte haben eine Tendenz, überzureagieren. Wenn die Märkte teurer sind, dann sind vielleicht bestimmte so risikoreiche Situationen sehr teuer, das heißt wenig Kreditmarge, wenig Kreditspread. Und wenn die Märkte sehr günstig sind, falls man eine Dislokation erlebt, dann können wirklich also hervorragende Kreditrisiken wirklich sehr, sehr günstig sein und auch gut geeignet für Laufzeitprodukte. Laufzeitprodukte ist wirklich nur eine Frage der erwartete Laufzeit der Instrumente.
Und wenn wir jetzt mal nochmal beim Kamagnac-Kredit 2029 sind, dann haben wir 5 Jahre, in denen es ja durchaus neben diesem Ansteigen der Credit Spreads hier auch wieder eine Inflationsüberraschung geben könnte und man sich dann fragt, naja, wie reagiert denn dann so ein Laufzeitfonds oder ein kluger Anleihenmanager auf Inflation? Was kann er tun?
Also zum einen haben wir zum Beispiel durchstrukturierte Unternehmensanleihen einen Anteil des Portfolios in der Form von variabel verzinste Instrumente an den Euribor Zinssatz angekoppelt. Und das heißt, falls die Zinsen steigern, haben wir die Möglichkeit, durch dieses Segment auch davon profitieren zu können. Andererseits haben wir auch die Möglichkeit, die Risiken im Portfolio dynamisch anzupassen. Das heißt, bestimmte defensive Anleihen vielleicht zu ersetzen im Portfolio, um andere Anleihen aufzunehmen. Das heißt, aus der Investorensicht ist unser Produkt wirklich als Buy-and-Hold-Produkt gedacht. Einfaches Konzept. Aber aus unserer Sicht, und wir haben sowieso, bieten tägliche Liquidität an, wir müssen sowieso das Portfolio jeden Tag verwalten. Und das tun wir auch, wenn die Marktbedingungen sich ändern. Und das heißt, falls es zu einer Dislokation durch Inflation kommt oder wie auch immer, können wir wirklich aktiv an dem Portfolio arbeiten, um hoffentlich höheres Ertragspotenzial zu erzielen.
Damit sind wir mal so ein bisschen die Gewitterwolken durchgegangen, die auf ein solches Portfolio wirken können. Ich glaube, dass auch das Ansteigen der Credit Spreads, dieser Risikoprämie, ja durchaus gleichzusetzen ist mit Rezessionsrisiken. Aber die haben wir ja im Prinzip auch schon gerade live, um das ganz klar zu sagen. Und auch die haben ja keine Auswirkungen auf das Risikoprofil, das man von außen sieht. Die Volatilität habe ich ja gerade genannt. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um nochmal zu besprechen, wie sich denn der Kammerjahr-Kredit 2029 als Baustein eignet und wie er so zum Beispiel mit dem Aktienmarkt korreliert. Wir wissen ja, je größer das Kreditrisiko, je größer der Anteil von Unternehmensanleihen, desto mehr lehnt sich ja sozusagen die Kursentwicklung an den Aktienmarkt an. Und bei schlechter Stimmung an den Aktien leiden Unternehmensanleihenportfolios, gerade mit besonders großem Risiko, ja auch ein bisschen drunter. Was kann man dazu sagen?
Ja, also ich denke, also natürlich ist Kammerjahr-Kredit 2029 nicht mit einem Aktienfonds zu vergleichen, aber innerhalb einer Anlagestrategie kann diese Strategie dazu dienen, auch teilweise Risiko zu reduzieren. Und das heißt auch, also mit der Zeit, falls man nicht zu komfortabel ist mit der Entwicklung der Aktienmärkte, ist über einem mittelfristigen Zeitraum, kann man sagen, okay, vielleicht investiere ich in einen Laufzeitfonds und ich erwarte nichts Böses innerhalb der nächsten 3 Monate, aber vielleicht innerhalb der nächsten 2-3 Jahre, naja, vielleicht. Und wenn man durch einen Laufzeitfonds investiert, würde sich dann auch mit der Zeit die Unsicherheit, Exposure zu Marktschwankungen verringern. Das heißt, innerhalb von 2-3 Jahren würde man dann viel, viel weniger Marktrisiko eingebettet im Portfolio haben als heute zum Beispiel. Und das heißt, man hat wirklich also diese Planbarkeit, die ich vorhin erwähnt habe. Wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen könnte, könnte man auch umsetzen, wenn man zum Beispiel in 2-3 Jahren in einen Aktienfonds investieren möchte zum Beispiel. Das ist wirklich sehr komplementär, würde ich sagen.
Ja. Und dass dieses Portfolio im Vergleich zu anderen, ich sag mal nur direktionalen und langen, auch langweiligen Anleihenportfolios eine vergleichsweise geringe Volatilität hat, ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Und damit für alle, die erkennen, dass irgendwo die Zinswende sowohl am Geldmarkt als auch am Anleihenmarkt gespielt wurde, eine gute Überlegung, sich das mal genauer anzuschauen. wenn man sich über die Performance wollen wir nicht sprechen. Ich empfehle Ihnen, schauen Sie sich mal an, auf kamanjak.de sich die Performance anzuschauen. Wirklich spannend. Wenn man sich genauer für das Produkt interessiert, dann schauen Sie auf der Homepage nach. Jetzt würde ich zum Schluss nochmal fragen, lieber Herr Virus, was denn die weiteren Beobachtungen aus Ihrem Maschinenraum für den Anleihenmarkt sind. Gibt es weitere Hinweise über Laufzeitfonds hinaus? Was gibt es, was Sie empfehlen im Anleihenbereich? Worauf sollte man achten, wenn man als konservativer Investor unterwegs ist und sich an Ihren Hinweisen orientieren möchte?
Also ich kann keine Empfehlungen machen, natürlich, aber je nach Anlagehorizont kann man auch in flexible Kreditfonds investieren. Wir haben einen UCITS Alvetta Kreditfonds und also wie gesagt die gleiche Anlagephilosophie, also gleicher Ansatz, dennoch ohne feste Laufzeit. Und das heißt, wenn man diese Planbarkeit nicht braucht, jedoch Exposure über einen längeren Zeitraum zu den Kreditmärkten haben möchte, auf einer sehr dynamischen Basis, also wirklich Zugang zu allen Kreditsegmenten, großes Investment-Universum, kann man auch unser Alvetta-Kreditfonds betrachten. Und das ist auch sehr komplementär. Und wir sind auch Kunden, die eigentlich in beide Produkte investiert sind. Es muss nicht das eine oder das andere sein. Es kann auch eine Mischung sein.
Aber wenn man sozusagen diesen Allwetterfonds mal mit den Allwetterreifen am Auto vergleicht, dann müssen Sie ja mit der Bandbreite, die Sie beispielsweise bei der Duration nehmen, auf unterschiedliche Situationen vorbereitet sein. In welcher Bandbreite sind Sie da etwa unterwegs?
Ja, das heißt, mit unserem traditionellen Kreditfonds haben wir mehr Möglichkeiten, wir haben ein noch größeres Anlageuniversum, dadurch, dass wir keine feste Laufzeit haben. Das heißt, wir können in Anleihen investieren mit einer längeren Laufzeit, wenn es Sinn macht. Und das heißt, über einen längeren Zeitraum hinaus kann es natürlich zu höheren potenziellen Rendite führen, dadurch, dass wir mehr Flexibilität haben. Da verliert man also die Planbarkeit. Und deshalb ist es kann es eine Mischung aus die zwei Produktkategorien sein.
Verstehe. Aber das war ja schon mal ein spannender Hinweis. Finden wir auch auf der Homepage kamanjak.de alles zu finden. Lieber Herr Virus, das war sehr, sehr spannend. Wir haben einen ganz wichtigen Baustein kennengelernt, der zu vielen Portfolios passt. Und wenn Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal bewusst machen, wo denn eigentlich Ihre Erwartungen an die Renditen im Aktienmarkt liegen und Sie bei den laufenden Renditen eines solchen Laufzeitbausteins sehen, dass Sie da gar nicht so weit von entfernt sind für eine Volatilität, die, das können Sie ja nachschauen, sehr niedrig ist, dann ist das durchaus eine spannende Überlegung, wenn Sie auch im Aktienmarkt was verpasst haben und glauben, der ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu hoch. Also eine ganz spannende Sache. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass wir mit Ihnen in Ihrem Maschinenraum eine kleine Besichtigungstour machen durften und Ihnen über die Schulter schauen durften. Und freue mich, wenn wir uns hier im großen Bild bald nochmal sprechen. Und ja, wünsche Ihnen ein gutes Händchen und danke Ihnen für heute ganz, ganz herzlich.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.